Ich habe keine Themen.
Lass mich mal kurz Steffi anpingen. Hast du gedruckt? Hast du gedruckt? Wir wollen jetzt anfangen
auf. Aber ich habe das Drucken nicht gehört. Das wäre also jetzt nicht so das Problem aus meiner Sicht.
Ja, ja, nee, ich will nur, das ist auch nicht mein Problem. Wenn ich den Schrank zumache, dann hört man auch den Drucker noch weniger. Aber wenn die dann reingelatscht kommt, Rompel die Pompel und will ihre Drucker abholen. Hola, sie schreibt Hola Sparer. Ich nehme an, das heißt, hole es später. Ah ja, hat sie, genau, das meint sie. Also dann mache ich den Drucker, den Schrank dazu. Hello, zum letzten Mal 2024, gerade nicht 2025. Der letzte Podcast in diesem Jahr, wir haben Montag, den 30. Dezember, das sind Jens.
Und auf der anderen Seite der Nils.
Hallo, grüßt euch. Ob ich es dieses Jahr noch schneiden werde? Ich gebe mir Mühe, ich mag aber nichts versprechen.
Ja, es ist halt immer so extrem aufwendig, das hier zu schneiden. Die ganzen weltbewegenden Dinge raus.
Ja.
Und dann nur das Triviale und Nebensächliche hier rein.
Ich weiß ja nicht, wie es dir ging. Aber in unseren frühen Folgen habe ich deutlich mehr Arbeit ins Herausschneiden und irgendwie ins, da hat er sich geräuspert, da mache ich dann irgendwie den Teil, den mache ich silent. Da habe ich viel mehr Zeit investiert, als ich das aktuell investiere. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht ist das auch einfach so eine gewisse Routine und man weiß, ach, das Auphonic, da kriegt das schon raus, das kriegen die eh nicht mit, das muss ich gar nicht hier machen.
Ja, also sehe ich genauso.
Geht dir das auch so? Also eher so.
Ja, also würdest du jetzt mal siehst mir ins Ohr niesen oder so, dann würde ich es eventuell rausschneiden, wenn ich dran denke und einen Marker setze.
Ich glaube, aufgrund der Situationskomik würde ich das drin
ja, meistens
oder weil ich einfach halt faul so, bin.
Du niest mir ins Ohr und dann nehme ich Bezug darauf und dann kann ich das mit dem Niesen ja nicht rausschneiden. Das ist dann ja auch blöd.
Ja.
Aber ansonsten ist halt die Arbeit, hauptsächlich die Kapitelmarken zu korrigieren, weil die Disziplin immer zu haben, die Marke zu setzen, wenn wir einen Topicwechsel haben.
Das geht mir auch so, das vergesse ich auch ganz häufig. Da bin ich so im Fluss, da bin ich so im Rage. Und dann wechseln wir das Thema und dann vergesse ich.
Also ich mache dann so, dass ich trotzdem versuche, einen Marker zu setzen und dann gucke ich halt um Marker herum und such dann, wo es ein Anführungszeichen Anfang gibt.
Und warum ist da ein Marker? Genau. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Mir ging's jetzt über Weihnachten und so ein bisschen so meh.
Wegen des Wetters? Weil das war ja nicht sehr berühmt. Oder
das Wetter ist
wegen
total
alleine zu Hause sitzen? Oder?
Ja, Kombination aus allem. Also erstens hatte ich noch eine Freundin besucht. Die war, Anführungszeichen, erkältet. Und Tag später kam, Corona-Test ist positiv.
Oh ja.
Und ich bin halt irgendwie so ein emotionaler Hypochonder. Das heißt, ich höre, dass jemand krank ist und dann kriege ich sofort die Symptome.
Ja.
Und hatte dann irgendwie, also ich habe halt irgendwie 3 Stunden irgendwie so bei ihr gesessen, weil sie hat halt Geburtstag gehabt und so. Und dann hat man sich halt so ein bisschen unterhalten und dann halt weg und dann am nächsten Tag hast du dann so ein Jucken im Hals und meine Lymphdrüsen waren geschwollen. Also glaube ich, vermute ich mal.
Fühlte sich
hat sich so angefühlt.
So an,
ja. Und mir ging es halt auch so ein bisschen so schwummrig. So. Ja, und dann kam die Meldung, Corona-Test ist angeschlagen. Ja, super.
Ja, alles bestens.
Und dann ging es mal halt irgendeine Woche so.
Ja, du hattest dann auch jetzt tatsächlich Corona.
Ich hatte kein Corona. Nee, es ist also alles, also Impfe und Maske getragen und so scheint zu funktionieren.
Ich bin überrascht.
Ich auch.
Also, ja, gut.
Also ich, jetzt so meine total medizinische Fachkenntnisse. Ich glaube, ich habe tatsächlich Virus-Lad-Ab-Lad. Load, Ladung, Last abbekommen. Aber das Immunsystem konnte es bekämpfen und das war das, wo ich mich dann halt so meh gefühlt habe.
Ja, ich war tatsächlich auch krank, habe keinen Corona-Test gemacht, aber weil hier alle am Schniefen waren, war ich mir relativ sicher, dass es einfach eine normale Erkältung ist. War jetzt auch nicht schlimm, aber oh, Nase verstopft und dies und das und jenes. Am Heiligen Abend, dann kam natürlich genau dann mein Vater und dessen Frau, die sind bis Freitag geblieben, das war der 27., glaube ich. Genau, war ziemlich entspannt, die Kinder hatten ihre Großeltern da und ja, Steffi und ich haben das genutzt und waren im Kino.
Krass.
Die leisen und die großen Töne, ein sehr schöner Film. Nein, nicht das, was du denkst, es geht um Musik.
Achso, ich dachte, es ging um
Anlocken von Außerirdischen. Ich weiß, um was? Nein.
Anlocken von Außerirdischen.
Ja, nein, sehr.
Louis de Funès und die Außerirdischen. Kulturfilm.
Louis de Funès wurde ich als Kind mit bespielt. Ja, mein Vater war oder ist, weiß ich nicht, aber war zumindest Louis de Funès-Fan. Und ich glaube, ich fand das als Kind auch gut. Ich weiß nicht sehr genau, aber es ist ein Film, da geht es um. Ich will das jetzt nicht spoilern, aber es ist ein sehr schöner Film, sehr emotionaler Film. Ich bin ja bei sowas doch auch sehr nah am Wasser gebaut. Vielleicht, weil ich auch Emotionen eigentlich nicht gewöhnt bin. Ich gehe so selten ins Kino, ich setze mich so selten traurigen Geschichten aus. Obwohl, die war gar nicht traurig, also irgendwie schon, aber irgendwie war sie auch sehr schön. Und
traurig schön.
Ja, irgendwie ein sehr schöner Film. Und dass wir sind am 26. nachts durch München gefahren auf dem Fahrrad, es war bitterkalt. Und es war sehr romantisch.
Ja, kann ich mir vorstellen. Es ist kalt. Ich bin den ganzen Körper am Zittern. Ach, wie romantisch.
Nein, ach. Dir fehlt der Blick für die große Story, Jens.
Das ist wahr.
Ja, ich habe zwei Themen heute mitgebracht, über die ich gern mit dir reden würde, wo ich auch ein paar Fragen an dich habe. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du ein Thema? Was für ein Thema hättest du? Also ich habe Saugroboter und Fotografie, speziellen Analogfotografie. Hast du irgendwas mitgebracht?
Ja, ich habe mir was gekauft, was im Bereich der Technik liegt.
Entschuldige, im Bereich der?
Netzwerktechnik.
Netzwerktechnik. Okay.
Ich habe mir sogar zwei Dinge gekauft. Das eine ist eine neue Fritzbox, aber die habe ich noch nicht in Betrieb genommen.
Okay. Dann, wie machen wir es? Möchtest du anfangen?
Fang an. Jetzt merken die ganzen Zuhörerinnen, dass wir uns super geil vorbereiten.
Das schneide ich raus.
Ja, fang einfach mal an.
Ich soll anfangen?
Ja, ja.
Okay.
Das Gute kommt zum Schluss.
Okay, ich würde gern mit dir über Saugroboter reden. du kennst dich doch da aus. Nee, aber folgendes. Rechtzeitig vor den Feiertagen fing unser Staubsaugerroboter, den wir seit 4 Jahren haben, blieb so mitten im Raum stehen und sagte, er sei blockiert und man solle ihm doch jetzt bitte helfen. Und okay. Das häufte sich, so dass es nicht mehr dazu kam, dass er einen Saugvorgang abgeschlossen hat, weil er immer irgendwo zwischendrin stehen geblieben ist. Und oftmals einfach mitten im Raum, so ohne ersichtlichen Grund, warum. Okay. Und dann war die Frage, boah, was machen wir? Und wenn du dich 4 Jahre nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hast, und ich habe mich auch vorher nicht so wirklich damit auseinandergesetzt. Die Geschichte der Beschaffung meines ersten Staubsaugerroboters war folgendes. Ich bin auf eine Webseite gegangen, ja, über meinen Arbeitgeber bin ich in so einem Bonusprogramm, das nennt sich Corporate Benefits. Und da gibt es dann monatlich irgendwelche Angebote. Und damals gab es von AEG ein Angebot, hier, Staubsaugerroboter, hier, UVP, irgendwie dieses. Aber wir wollen nur die Hälfte, wenn du kaufst. Und damals, so kamen wir zu unserem ersten Saugroboter. Und haben auch keinen Research damals gemacht, wie so die Marktbegleiter aussehen, was die können, was die nicht können. Der Formfaktor, also wir haben AEG halt, das ist so eine Dreieckform, der ist relativ, jetzt würde ich sagen, er ist zierlich jetzt, wo ich den anderen habe, komme ich gleich zu. Und der hat halt nur eine Ladestation, die sehr, sehr wenig auftragend ist. Also das ist einfach, wenn du willst, so eine Platte, die du an die Wand stellst und da fährt er hin und lädt sich auf. Ja, okay. Kann nichts, kann nicht leeren, also keine Dockingstation, Also keine Absaugstation, wie du das heute hast bei vielen. Und das führt dazu, dass der so klein war, der hat unter das Bett gepasst. Und da hat er sehr lange gewohnt. Und jetzt gab es eben diese Probleme. Der hat auch den Umzug mitgemacht. Den haben wir, wie gesagt, seit 4 Jahren. Wir wohnen ja hier erst seit 2 Jahren. Und der hatte so ein paar Schwächen. Also bis der mal so eine Wohnung kennengelernt hat, boah, da hat er mal 2, 3 Tage, ist er dann mal ständig gefahren und hat das einfach nicht so wirklich gut gemacht. Aber ich hatte keinen Vergleich. Mhm. Ja, deshalb wusste ich nicht, was ist denn gut. Und jetzt war ich eben in der Situation, okay, jetzt gucke ich mal, was gibt's denn so? Was gibt's denn für Hersteller? Und dann bin ich auf YouTube natürlich gekommen, da gibt's dann diese ganzen Kanäle, die irgendwie Saugroboter testen, dann gibt's irgendwelche Kaufberater, die du über die Suchmaschine deiner Wahl findest. Und letztlich sind immer die chinesischen Marken oben. Und also Dreamer oder Roborock oder ich glaube, das sind so die beiden bekannten, die mir jetzt einfallen.
Ja gut, iRobot, ich weiß nicht, ob die noch irgendwie einen relevanten Marktanteil haben oder so.
Die habe ich lange nicht mehr gesehen. Nee. Und dann bin ich aber, weil ich ja irgendwie damals über dieses AEG-Programm da rein bin, die haben wieder ein Angebot und es gibt mittlerweile den Nachfolger des Nachfolgers. Aber zu diesen Modellen findest du einfach nichts. Also entweder sie sind zu neu oder aus irgendeinem Grund werden sie von allen ignoriert. Deshalb war mir das ein bisschen heiß, war jetzt auch nicht wirklich teuer. Also wenn ich sage nicht wirklich teuer, rede ich irgendwie um die Preisregion 300 Euro. Das ist für einen Saugroboter, glaube ich, ich will nicht sagen unteres Ende, aber es ist doch relativ günstig. Also was ich so mitbekommen habe, man kann ja heute ohne Probleme auch 1500 Euro ausgeben mit so einer Ladestation und Wischi und tralala.
Ja, genau.
Und wir hatten so ein bisschen Requirements-Analyse gemacht bei uns und wir wollten nicht einen Wischroboter. Wir vertrauen den Dingern irgendwie nicht, vielleicht laufen die aus, wir haben Sorge, dass es Stockflecken gibt auf unserem Holzboden und so. Wahrscheinlich ist das alles unnötig, diese Sorge. Und was wir vor allem nicht wollten, ist eine riesige Absaugstation, weil er sollte wieder irgendwo stehen, wo man ihn nicht sieht. Mhm. Das muss nicht unterm Bett sein, sondern jetzt der, den wir jetzt haben, der steht unter einer Kommode. Der passt gerade so drunter, da ist hervorragend. Du siehst ihn nicht, aber er ist halt mitten in der Wohnung und kommt von dort aus überall hin, auch wenn alle Türen zu. Also er kommt halt in den wichtigen Bereich der Wohnung, sprich Essbereich und Küche, wenn alle Türen zu sind. Und das ist irgendwie ganz gut. Und ich war dann letzte Woche irgendwie am 27., glaube ich, als mein Vater gefahren ist, war Nachmittag, waren meine Kinder woanders und dann habe ich die abgeholt und dann, die haben ein Vorwerk und zwar einen sehr alten Vorwerk. Vorwerk ist ja bekannt für seine Saugroboter, Kobold heißt diese, gibt es glaube ich seit 40 Jahren.
Du meinst allgemein Sauggeräte?
Genau.
Staubsauger,
so heißen die. Staubsauger, genau. Und sind dann wohl auch vor 12 Jahren in dieses Saugrobotergeschäft eingestiegen und dann gab es den Kobold. Ich glaube, das erste Modell ist der VR100. Und der stand da noch rum. Und ich habe mit den Eltern dann gesprochen, ja, hier, wir haben den seit 12 Jahren. Zwischenzeitlich haben wir halt mal den komplett zerlegt, weil der hat überall Schrauben. Den kannst du zerlegen, kannst wieder zusammenschrauben. Akku ist ersetzt worden. Und der ist aber null smart. Also was der kann, ist, du kannst ihn da rausheben, kannst ihn irgendwo hinstellen, drückst auf Start und dann macht er, was man heute Spot-Reinigung nennt. Und saugt so um sich herum, bis er halt fertig ist.
Ja, okay, der fährt dann wahrscheinlich irgendwie ein Pseudo-Random-Muster, wenn er irgendwo gegenfährt.
Ja, also ich glaube, der
random hat... Random 3 Grad nach rechts, nach
links. Der hat auch keinen Grundriss, gesehen. Genau. Der fährt einfach so random-Sort durch die Wohnung, ja. Und das hat mich irgendwie ziemlich... also was mich fasziniert, da sind diese 12 Jahre. Ne? Du hast irgendwie zuverlässig, wie gesagt, unserer ist jetzt 4 Jahre alt und ich denke mir, naja, für einen Saugroboter... man könnte auch noch mehr machen, aber mein Problem bei dem AEG ist, ich krieg den nicht auseinander. Ich habe den, soweit es ging, gereinigt. Mhm. Und auch jetzt, wo wir den anderen haben, long story short, nee, dann mache ich das erst zu Ende. Und die haben mich auf die Idee gebracht, hey, was die machen würden, ist, die kaufen sich wieder ein Vorwerk, allerdings, der kostet ja neu 1000 Euro aktuell. Gibt es eine Aktion von Vorwerk bis zum 12. Januar? Also Leute, wenn ihr einen Staubsaugerroboter braucht.
Hast du einen Affiliate-Link?
Nee, habe ich nicht. Aber ja, weiß ich nicht, ob die das haben. Aber du kriegst den Saugroboter und die Absaugstation für 1.000 Euro. Also der hat eine Absaugstation dabei. Wahlweise gibt es den ohne Absaugstation. Der kostet aber auch 1.000 Euro. Und 1.000 Euro finde ich schon relativ viel für einen Roboter, der nur saugen kann. Der kann nicht wischen. Das ist dann natürlich genau das, was wir suchen. Aber 1.000 Euro ist schon echt viel. Und dann haben die mich auf die Idee gebracht, hey, wieso guckst du nicht gebraucht? Die Vorgängergeneration. Und der aktuelle, ich glaube, den gibt es seit letztem Jahr. Und ich habe jetzt hier ums Eck davon den Vorgänger gefunden. Und für 290 Euro, was für einen gebrauchten Saugroboter nicht wenig ist. Was aber, ich glaube, der Vorgänger hatte 900 Euro gekostet. Was aber auch irgendwie okay ist. Und ich merke tatsächlich jetzt, wir haben den jetzt gestern in Betrieb genommen. Der hat sich gestern die Wohnung angeguckt. Da hat er so seine Probleme. Also er hat es nicht jetzt bis hier in das Arbeitszimmer geschafft und so weiter, sondern hat nur quasi die andere Hälfte der Wohnung, die aber sehr gut kartografiert. Da merkt man auch, der AEG hatte nur eine Kamera und der Vorwerk hat irgendwie so einen Laserturm. Und du merkst jetzt schon anhand des Grundrisses, der war nicht in jedem Raum überall. Er hat aber jeden Raum relativ genau irgendwie aufgezeichnet, was ich sehr faszinierend fand, weil das war ich nicht gewohnt. Aber sein Problem ist, der Akku ist recht runter. Ist ein Gebrauchsgegenstand. Ein Akku darf nach 4-5 Jahren auch runter sein.
Ja.
Und jetzt bin ich halt mal gespannt, was ein neuer Akku kostet. Da habe ich jetzt, habe ich mal angefragt bei Vorwerk. Das wird wahrscheinlich auch kein Sonderpreis sein, aber mein Gott, dann lass es nochmal 100, 150 Euro sein. Und dann haben wir da wieder einen Roboter, der leiser ist als der AEG tatsächlich. Von der Saugleistung her kann ich es dir gar nicht genau sagen, das weiß ich noch nicht. Wir haben ja drüben eigentlich überall Parkett. Wir haben im Wohnzimmer einen großen Teppich liegen. Aber Parkett ist jetzt für Saugroboter nicht so die große Herausforderung. Ich glaube, da sind alle relativ gut, weil es halt ein Hartboden ist.
Ja, also das müssten die meiste schaffen. Ihr habt ja auch keine Haustiere. Die extrem viel Haare. Ja, gut. ihr habt ja alle lange Haare und so.
Ja, die Kinder tatsächlich, Kinder und Steffi und ich mittlerweile auch. Ich muss mal wieder zum Friseur. Das schon Haare ist, glaube ich, so ein Ding. Da habe ich auch gestern die Rolle direkt sauber gemacht und der hatte schon gut aufgesammelt, muss man sagen.
Haare. Ja, das ist schon mal nicht schlecht.
Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich will nur sagen, wir haben jetzt, ich habe den AEG da nochmal sauber gemacht, habe gestern wirklich ihn so ein bisschen aufgebogen, die Räder so ein bisschen weggebogen und da kam mir auch ein ganzer Stapel Haare entgegen. Ich habe ihn jetzt hier ins Arbeitszimmer gestellt, wo der andere Roboter noch nicht war. Und ich versuche jetzt mal, ob der dann hier dieses Arbeitszimmer sauber halten kann, wenn ich nicht drin bin. Mal gucken, wenn es nicht zuverlässig funktioniert, gut, dann also vielleicht zerlege ich ihn nochmal oder gehe mal ins Repair-Café damit. Und ich habe halt keine Ahnung, wie ich den aufkriege, zerstörungsfrei, und ob ich den dann nochmal zusammenkriege, weil der hat keine Schrauben. Das ist irgendwie alles geklippt. Ich weiß aber nicht, wo die Clips sind.
Ja, das sind die neuen Fertigungstechniken. Dann wird sich halt die Schraube und das Gegenteil, die Mutter quasi gespart. Und du kannst dann halt im Pressverfahren direkt die Clips mit reinpressen.
Das Einzige, was ich da wechseln kann, die Batterien. Die kann ich tatsächlich wechseln. Aber das hilft mir nicht, wenn das eine Rad blockiert ist. Und ich weiß nicht, warum.
Hast du mal bei Let's Fix It geguckt?
Tatsächlich nicht direkt. Ich habe aber natürlich diese Modellnamen und Reparaturanleitung oder Reparatur gesucht. Und ich hätte erwartet, ich wäre bei iFixit gelandet, wenn die was hätten.
Ja,
vielleicht war mein Suchbegriff aber auch nicht so gut.
Vielleicht nicht so weit verbreitet. Oder man muss halt explorativ mal rangehen mit der Prämisse, funktioniert ja eh nicht.
Ja. Und da ist mir aufgefallen, nur noch ganz kurz, wenn du dir Reviews bei YouTube anguckst über diesen Vorwerk, in meinem Fall der VR300, dann haben den viele getestet. Und eigentlich alle sagen, der ist zu teuer. Der kann dies nicht und der kann ja gar nicht wischen. Ja. Fair enough. Aber was mir aufgefallen ist, es sind teilweise auch komplette Falschinformationen. Also da wurde in einem Video behauptet, ja, um diese Rolle zu reinigen, braucht man einen Schraubenzieher. Und wenn du ihn umdrehst, siehst du 4 Schrauben. Das ist korrekt. Aber da gibt es auch noch 2 Clips. Und die kannst du aufziehen und dann hast du die Rolle in der Hand. Und ich frage mich, hä? Also warum stellen Leute solche Reviews mit Falschinformationen ins Netz? Also man muss Vorwerk ja nicht mögen. Vielleicht ist es auch geiler, Vielleicht können die chinesischen Roboter mehr. Aber weiß ich nicht, falsche Informationen in Reviews?
Das liegt, also mehrere Gründe, die da reinspielen können.
Ich bin gespannt.
Grund Nummer eins, du machst den Review und hast das Ding für 5 Minuten in der Hand und erzählst dann, wie toll oder wie schlecht es ist.
Ja. Und weißt es eigentlich gar nicht, das ist dein Punkt, ne?
Genau, ja. Also das ist jetzt auch kein neues Phänomen. Jeder, der mal so ein bisschen geschaut hat, wie Reviews auch im professionellen Bereich geschrieben werden, wenn da nicht ein riesen Testszenario hintersteht, ist das meistens ja angucken, 2-mal draufdrücken und dann Text produzieren. Mhm. Weil muss fertig werden. Das nächste ist, dass das Leute sind, die technisch, also sie besser reden können, als dass sie ein technisches Verständnis haben.
Ja.
Weil das ist ja dann ja auch nicht immer die, das nicht immer im selben Venn-Diagramm-Bereich befinden sich diese Skills.
Ja.
Ja, dann kann es natürlich noch das einfach nur sein, ich werde ja von XY bezahlt. Damit kann ich dann jetzt die anderen nicht besser machen. Das mag bewusst oder auch unbewusst passieren. Das ist halt der große Nachteil an diesen ganzen Tech-Reviews.
Und das macht es mir sehr schwierig, weil ich wusste am Ende nicht mehr, kann ich, was ist denn das jetzt? Also es gibt einen Review, der sagt, der saugt nicht gut. Alle anderen sagen, der saugt gut. Okay, da kannst du so irgendwie so eine Majorität machen und sagen, okay. Dann hat das bei dem nicht funktioniert, aus irgendwelchen Gründen. Ich will ihm ja gar nicht unterstellen, dass er da was Falsches erzählt. Ich nehme mal an, er hat das genauso erlebt, wie er es sagt. Ja. Aber wenn alle anderen sagen, nee, der saugt gut, dann würde ich mal tippen, okay, dann wird der wahrscheinlich eher gut saugen. Es kommt drauf an,
halt, was bedeutet saugt gut? Habe ich jetzt eine Packung, weiß nicht, Mehl verschüttet oder habe ich eine Packung Sand verschüttet und lasse ihn da drüber laufen?
Ja, aber so offensichtliche Falschinformationen wie du brauchst einen Schraubenzieher, um die Rolle zu machen. Oder, okay, das ist vielleicht auch noch, der kann nur einen Grundriss. Das ist für uns egal, weil wir haben nur eine Wohnung und wir haben auch nur ein Stockwerk. Genau. Aber faktisch ist es falsch. Wenn ich in diese App gucke, kannst du sagen, weiteren Grundriss anlegen. Das kann aber natürlich ein Software-Ding sein, dass das erst im Nachhinein dazugekommen ist.
Das kommt noch
hinzu.
Das
will ich gar nicht ausschließen. Und es wäre wahrscheinlich ein bisschen viel verlangt, wenn du sagst, hey, dein Video, was du vor 2 Jahren gedreht hast, da stimmt jetzt der eine Punkt nicht, du musst jetzt ein Update machen, das ist ja irgendwo auch nicht leistbar.
Das ist noch das nächste Problem. Fehler passieren, aber wenn du das Video gucken, dann weiß nicht, 10.000, 100.000, Millionen Leute, dann korrigierst du den Fehler.
Den sieht man wieder nicht, ja.
Dann machst du vielleicht noch, schreibst es in die Beschreibung rein, weil Video jetzt nochmal editieren und so ist ja auch nochmal richtig viel Arbeit. Mhm. Also schreibst es einfach nur in die Beschreibung, eventuell machst einen angehefteten Kommentar da dran. Also wir reden jetzt hier explizit über YouTube-Videos. Ja,
guter Punkt, da habe ich nämlich gar nicht geguckt. Das könnte natürlich sein, dass das passiert ist.
Ja, da sind die Kommentare tatsächlich hilfreich. Ja, man muss halt auch da wieder vorsichtig sein. Dann ist dann Konkurrenzblocker, der dann sagt, oh, das ist total scheiße, was du da geschrieben hast. Das stimmt doch alles nicht. Aber dann stimmt's doch. Und ja, man muss halt Meinungsbildung, ne? Wie im Leben. Ja. Es ist nicht alles ist für alle gleich gut oder schlecht. Ja, ich würde mir jetzt zum Beispiel keinen Staubsaugroboter ohne Wischfunktion kaufen. Ja. So. Mein Kumpel, der mich darauf gebracht hat, überhaupt einen Wischroboter zu holen, der hat mir höchstens davon abgeraten, einen Wischroboter zu kaufen. Weil seine
reinen Erfahrung, Wischroboter, meinst du?
Ja, Wischroboter mit Wischfunktion.
Also Saugroboter mit Wischfunktion.
Meine ich.
Ja, aber ja. Das hast du doch gekauft.
Ja, natürlich, aber er hat mir davon abgeraten.
Ja, aber warum
hat er mir davon abgeraten? Weil seine Erfahrung war, der fährt durch die Wohnung und macht den Staub nass und rollt ihn schön zusammen.
Ja, ja.
Dazu muss man sagen, er hat ihn sehr günstig neu gekauft für knapp über 100 Euro.
Ja. Erwartet also, man dann im Zweifel nichts anderes. Ne?
Also das Ding hat im Grunde nur eine Art Lappen gehabt, den er nass über den Boden gezogen hat. Natürlich funktioniert das nicht so gut.
Ja.
Ich habe mich davon nicht abschrecken lassen, habe mir trotzdem einen mit Wischfunktion zugelegt und es funktioniert für mich super. Aber ich habe halt hier nur ja, Plastikfliesen überall oder Fliesen in der Küche. Da funktioniert der Bot nicht so gut, weil die Fliesen auch nicht ganz so gerade und gut sind. Mhm. Aber
hast du dann einen mit so einer großen Station, der dann auch...
Nein.
Es gibt ja welche, die dann diese Wischdinger durchwaschen sogar.
Ja, genau.
Sehr abenteuerlich, aber sehr raumgreifend.
Genau, also ich hätte den Platz dafür. Das ja. würde jetzt keinen großen Unterschied machen. Als ich den gekauft habe, gab es diese Wischstation nicht, aber für den Roboter war eine in Entwicklung.
Okay.
Ich hätte mir sie kaufen können, aber ich habe festgestellt, ich muss ihn sowieso aufmachen und reinigen. Hm. Und wenn ich es dann halt nicht jedes Mal danach mache oder das zweite oder dritte Mal mache, dann fängt das sowieso an zu rotten.
Ja, ja.
Ja, dann hätte ich es dann halt einen Monat und ein halbes Jahr vielleicht da liegen gehabt. Nee, danke.
Tatsächlich habe ich, und das ist noch mein letzter Punkt dazu, tatsächlich habe ich dann auch einen chinesischen bestellt. Wir haben den bestellt von Dreamer. Da haben wir so ein bisschen auch geguckt, was ist denn gut? Und dann, ah, der Dreamer. Und ah, der hat auch eine Wischfunktion, aber die musst du ja nicht benutzen.
Mhm.
Und den haben wir dann bestellt. Ich glaube, der hat 400 Euro gekostet in diesem Corporate Benefits Ding. Hat eigentlich ganz gute Bewertungen. Aber dann haben wir gesagt, ey, komm, den stornieren wir wieder, weil ich krieg's echt nicht, also es fällt mir sehr schwer, einen chinesischen Roboter durch die Wohnung fahren zu lassen. Ich vertraue diesen nicht. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Der AEG, da habe ich gedacht, okay, AEG, ein deutscher Name, ist mir klar, dass der nicht in der deutschen Wolke irgendwie seine Daten speichert. Aber ich habe zumindest so diesen Unternehmen wie auch Vorwerk, den bringe ich da so ein bisschen Vorschussvertrauen entgegen, will ich es mal nennen, dass die mit den Daten schon ordentlicher umgehen. Und ich muss auch sagen, der Vorwerk,
den Volksdaten Volkswagen Talk vom aktuellen Chaos Computer.
Oh, den muss ich mir mal angucken, weil der Vorwerk, der hat auch keine Kamera. Der hat da irgendwie vorne zwei Ultraschallsensoren und oben halt so einen Laserturm. Der AEG hat nur eine Kamera.
Mhm.
Die er zur Navigation braucht und du hast auch keinen Zugriff über eine App irgendwie, dass du gucken kannst. Das hätte nämlich der Dreamer. Du kannst dich auf die Kamera schalten und dann kannst du irgendwie schauen, ob in deiner Wohnung alles okay ist. Wenn das schon geht, dann
ja, also ja,
erstens, okay. Ich brauche diesen Anwendungsfall nicht, weil ich habe kein Haustier, ich muss nicht gucken, hat der Hund irgendwie was umgeworfen. Ja, ja. Aber wie gesagt, wir haben den Dreamer bestellt, der haben wir jetzt storniert. Jetzt am gleichen Tag sind wir losgezogen, haben diesen gebrauchten Vorwerk gekauft. Stellt sich raus, gebrauchte Akkus altern. Wer hätte das gedacht? Und jetzt bin ich gespannt. Da wird noch ein bisschen was auf uns zukommen. Im Moment kann ich nur sagen, er saugt, er ist leiser, er fühlt sich gut an, er ist größer. Mhm. Das wäre der Punkt, den ich ganz am Anfang sagte. Und im Vergleich zu unserem alten AEG ist, glaube ich, einfach alles besser. Ich hätte mir egal was kaufen können, ich wäre hin und weg gewesen von der Saugqualität des neuen Roboters, weil der AEG, der, also, weiß ich nicht, wir sind halt nicht sonderlich hoch gestartet. Deshalb, irgendwie alles ist besser.
Ja, so. Ich wollte jetzt nochmal kurz zurück zum Thema Vertrauen.
Ja.
Vertrauen ist gut, Kontrolle sind besser.
Kannst du es denn kontrollieren?
Bleiben wir mal bei dem Vertrauen. Ich würde jetzt gerne mal so die Bedrohungsszenarien oder die potenziellen Probleme versuchen mal zu eruieren.
Schieß los.
So, das Ding fährt in deiner Wohnung. Es hat den Grundriss deiner Wohnung.
Ja.
So, damit hat jetzt die chinesische Regierung Zugriff auf den Grundriss deiner Wohnung, auf deine Wohnung.
Ja.
Der Gangster hat Zugriff auf deine Wohnung und der Ami hat Zugriff auf deine Wohnung.
Ja.
Weiß jetzt, wo dein Schlafzimmer ist, weiß, wo dein Kühlschrank steht und weiß, dass da Zimmer sind, die permanent unordentlich sind.
Ja, das möchte ich nicht, dass man das weiß.
Okay. Ich kann das total verstehen, wenn da jetzt eine Kamera in dem Gerät ist. Das würde ich auch nicht wollen.
Ich glaube, ich weiß, worauf du raus willst, aber mach mal weiter.
Ja. Meiner hat leider, also auch dein Laser-Turret oben, der halt quasi eine Punktwolke erstellt.
Genau.
Hat Sensoren also er hat Schalter, wo er erkennt, dass er gegen irgendwas gefahren ist. Da hat er dann noch irgendwelche Ultraschallsensoren, dass er nicht irgendeine Treppe runterspringt. Wobei ich die halt nie getestet habe. Ich habe keine Treppen.
Ja.
Und das war's. Dann hat er noch so interne Sensorik, so Wassertank ist leer, Staubbehälter ist entnommen worden, Wischlappen ist weg und so Geschichten halt. Ja. Aber er hängt bei mir im Netz. Er hängt auf einem VLAN, also einem virtuellen
Netzwerk.
Und er muss nach außen sprechen.
Ja.
Das ist das größte Problem, was ich an diesen Dingern habe, dass er halt in irgendeiner Cloud hängt.
Ja.
Im Sinne von, wenn die Cloud weg ist, ist das Ding einfach nur noch ein Paperweight.
Echt? Kannst du den nicht starten manuell?
Ja, doch, ich kann den starten manuell, aber naja, die App und so, das ist halt schon sehr bequem. Dann kann ich dann halt sagen, hier, mach jetzt bitte nur den Raum.
Bin ich
oder
bei dir. Genau.
Die Räume und so.
Und das finde ich auch super gut, wenn das von außen geht.
Ja. Und das ist halt aber auch nichts, was du selbst hostest. Also
richtig.
Aber ich weiß, dass ich die Firmware in meinem Bot austauschen kann.
Das weiß ich nicht, ob ich das kann.
Ja, das habe ich mir halt schon angeschaut.
Ja.
Du kannst da eine Open-Source-Firmware drauf machen und dann hast du halt auch die komplette Kontrolle darüber.
Das ist cool, dass das geht.
Ja, also der ist jetzt auch, also ich glaube, ich habe den jetzt auch viel. Das ist ein Roborock S7.
Roborock S7, okay. Nur, dass ich den in den Shownotes dann verlinke, weil Open-Source-Firmware ist natürlich erstmal attraktiv, absolut.
Ich habe mich noch nicht getraut, den zu flashen, weil er funktioniert halt ganz gut.
Ja.
Aber irgendwann wird es dafür keine Ersatzteile mehr geben. Das ist auch noch so ein Ding, weil du hast die Wischrollen, du hast den Wischer hinten.
Ja.
Und irgendwann wird sie halt nicht mehr geben.
Ja, das hat mich tatsächlich damals, oder was ist damals, vor ein paar Tagen halt bei unseren Freunden überzeugt, die gesagt haben, nee, du kriegst immer noch Ersatzteile. Und wenn du heute in den Vorwerk-Online-Shop guckst, du kriegst noch für den VR100 die Rollen, die Eckbürsten. Und das finde ich eine coole Sache.
Also ja, kriege ich jetzt aktuell für den auch noch.
Wie lange
Nur ich
hast
erwarte
du denn
nicht, dass das halt jahrzehntelang hält.
Ja, wie lange hast du den denn schon?
Den habe ich ziemlich genauso lange wie du deinen. Ah, okay. Also ein bisschen länger. Ein Monat oder zwei Monate länger.
Okay.
Also jetzt auch was, viereinhalb Jahre.
Also ich muss sagen, wir haben, und das nur vielleicht so als abschließender Punkt generell zum Thema Saugroboter, wir waren uns damals unsicher, ob wir es machen sollen. Und unser Hinterherziehstaubsauger ist halt kaputt gegangen. Sonst hätten wir nicht überlegt, einen Saugroboter zu kaufen. Und von meiner Mutter haben wir geerbt so einen Akku-Handstaubsauger von Dyson.
Ja.
Und das ist super, aber du kannst damit keine ganze Wohnung saugen. Das ist halt wirklich so ein Handstaubsauger. Der ist nicht so riesig.
Der ist groß. Halt so Frühstückstisch und
genau.
Dann.
Oder Ecken. Dafür ist der perfekt. Und aber für die Fläche war der halt nicht geeignet. Und wir standen dann vor der Entscheidung, was machen wir denn? Kaufen wir uns wieder einen Hinterherziehstaubsauger mit dem Problem, dass wir nicht wissen, wo wir den hinstellen sollen. Du musst also irgendwo einen Schrank haben, wo der drin steht. Die Dinger sind ja auch raumgreifend.
Mhm.
Oder versuchen wir es mal mit dem Roboter. Und da haben wir gesagt, ach komm, wir versuchen das. Diese 300 irgendwas Euro, was der damals gekostet hat, das war jetzt eine überschaubare Ausgabe, fanden wir. Weil ein Hinterherziehsauger ist vielleicht ein bisschen billiger, aber auch dreistellig. Und dann haben wir uns darauf eingelassen. Und das, müssen wir sagen, war eine echt gute Entscheidung. Das würden wir sofort wieder machen. Also diese Dinge, allein, dass der regelmäßig fährt. Er saugt natürlich im einzelnen Sauggang nicht so gut. Aber dadurch, dass er jeden Tag fährt, hast du diese Grundsauberkeit. Und das ist fantastisch.
Ich muss ja sagen, ich habe ja auch noch so ein, wie hast du gesagt?
Hinterherziehstaubsauger, ja.
Staubsauger, irgendwie, meiner ist kaputt gegangen, dann habe ich mir irgendwie für unter 100 Euro einen bei Amazon geschossen.
Ja.
Einen ohne Staubbeutel, ich will keinen mit Staubbeutel haben.
Okay. Also dann genauso so einen Tank, den du dann ausleeren musst, wie so ein Roboter.
Genau.
Ah, okay.
Wegen laufenden Kosten.
Ja.
Das war so meine Überlegung.
Okay.
Ich mag ihn nicht benutzen, weil er selbst mit ausgefahrener Bürste sich an meinem Boden festsaugt.
Okay,
es ist, das hört sich echt blöd an. Das heißt, du musst richtig Kraft aufwenden, um den zu bewegen. Und damit machst du dann Folgendes, damit kehrst du quasi einfach nur den Dreck vor dir her, weil der halt nicht runterkommt.
Oh Mann, ja,
okay. Der hat zu starke Saugleistung.
Ja, das erinnert mich jetzt, ja, okay, an diese China-Laser, gell?
Ja, ja, ja.
Oh, Auge
ja,
weg.
Ja, ja. Ja, genau, Sicherheitsklasse, vertrau mir, Bruder.
Ja, genau. Ja, also genau, das ist unsere Reise. Ich bin mal gespannt jetzt, wenn der Akku dann kommt. Genau, und dann bin ich bin ganz hin und weg. Ich bin so ein bisschen verliebt.
Also ich
finde den auch optisch sehr schön. Die Kinder nicht so, die fanden den schwarzen schöner. Ich finde, der ist jetzt weiß, weiß-grün, Vorwerkfarben.
Ja.
Ich mag ihn.
Hast du ihm Googly Eyes aufgeklebt?
Nein. Nein, das mache ich auch. Nein.
Ein bisschen mehr
Nein.
vermenschlichen das Zeug.
Nein, ja, das tue ich schon, glaube ich. Ich habe ihm gestern beim Wohnungskennenlernen viele Hindernisse einfach aus dem Weg geräumt, weil ich da sehr mitfühlend bin.
Möchtest du vielleicht noch was trinken?
Aber das war von, also ja. Nee, ich bin da, im Moment sind wir happy, weil jetzt haben wir wieder einen Saugroboter, der regelmäßig unterm Esstisch saugt. Das ist bei uns nämlich wirklich so ein Ding.
Ja, nicht nur bei euch.
Ja.
Sagte er und guckte auf seine Sesambrötchen.
Ja. Ja, dann hast du heute noch was zu tun. Oder er hat heute noch was zu tun.
Ja, ich muss eh hier wieder so aufräumen. Hier stehen noch Wäschespinnen rum.
Und das finde ich auch gut. Ne, dass man so ein bisschen, also mir geht es so, dass du die Wohnung vorbereitest, dass es der Roboter möglichst einfach hat. Also ich stelle teilweise die Stühle dann auf den Tisch. Ich gucke, dass nichts auf dem Boden liegt. Und das zwingt mich so ein bisschen in eine Sauberkeit rein, die ich, glaube ich, ohne den nicht so hätte.
Ja, genau.
Geht und das finde so. Ich super sympathisch auch.
Aber da fällt mir gerade noch ein, eine wichtige Kenngröße, wenn man sich einen Saugroboter zulegen möchte, ist die Höhe des Roboters.
Ja, in der Tat.
Bei mir hat sich's halt so herausgestellt, dass ich mir ein Regal, nee, so eine Kommode gekauft habe aus einem schwedischen Möbelhaus. Und er passt direkt darunter. Das ist so super.
Ja.
Weil es gibt nichts Schlimmeres, einen Saugroboter zu haben, der dann halt nicht unter die Dinge kommt. Ja.
Es gibt, wir haben den Fall hier, wir haben ein Bücherboard, das nicht, das ein bisschen zu niedrig ist. Da gibt es bei Amazon so Dinger, wo man es höher stellen kann. Die sind nicht besonders hübsch. Aber es steht hier im Arbeitszimmer und da ist es okay. Mhm. Ja, und dann fährt er da drunter durch. Das ist schon fantastisch, oder?
Weil das bedeutet, weil wenn du das nicht hast, dann musst du dich halt selbst da irgendwie drunter begeben.
Ja. Und das sammelt sonst sich sehr
kumuliert viel. Sich da der Staub so massiv.
Ja, da sammelt sich sehr viel Staub, in der Tat.
Man kann zwar mit der Philosophie sehr lange leben, ich sehe es nicht, also existiert es nicht. Aber irgendwann weht das Zeug halt raus. Irgendwann kommt ein Luftzug und dann.
Was ist denn das für eine Düne?
Ja, ja, genau.
Okay. Lass uns mal ganz kurz zu meinem zweiten Thema schwenken.
Ja.
Weil du gerade sagtest.
Ganz kurz.
Ja.
Noch zum Saugroboter. Den alten, den wolltest du jetzt nochmal versuchen in genau.
Der steht jetzt hier im Arbeitszimmer.
Zu reanimieren oder halt in Repair-Café zu bringen für Leute, die sich besser damit auskennen.
Genau.
Und den Mut haben, das Ding halt aufzuklipsen.
Genau. Oder vielleicht mache ich es auch selbst, also kaputter, also er steht jetzt hier, ich habe gestern ein paar Haare aus den Rädern gepopelt und er ist aber zwischendurch schon wieder stehen geblieben, aber deutlich seltener, als er das vorher gemacht hat. Mhm. Und meine Ratio ist jetzt, der kommt jetzt ins Arbeitszimmer und der kommt auch in den Flur, da wo die ganzen Schuhe stehen. Und wir können aber die Tür von der Wohnung zum Flur zulassen und der kann jetzt hier einfach nachts saugen und so weiter. Wir haben ihn ja. Und ich könnte ihn jetzt auch nicht guten Gewissens verkaufen. Und zum Wegschmeißen ist er zu schade, also steht er hier und hält halt die anderen beiden Räume hier sauber. Weil da ist der Vorwerk ja irgendwie nicht reingekommen. Vielleicht, weil er zwischendurch dreimal zum Laden gefahren muss, weil sein Akku so schlecht ist. Wissen wir nicht. Aber dann kümmert sich der Vorwerk um die, ich nenne es jetzt mal dekadent, Hauptwohnung. Und der AEG kümmert sich hier ums Arbeitszimmer. Und das,
okay, also mein Roboter, der registriert halt, Akku wird schwach, ich lade mal auf und dann macht er halt auch da weiter, wo er aufgehört hat.
Genau, macht er auch. Vielleicht war es ihm nach dreimal zu doof. Ich kann es dir nicht sagen. Er sagte dann irgendwann in der Wohnung, so, jetzt habe ich alles.
Okay.
Aber wenn du auf die Karte guckst, merkst du, der hatte nicht alles. Der hat die Tür gefunden, der hat gesehen, dahinter geht's weiter, ist aber nie durchgefahren. Und dann habe ich gestern gesagt, du fahr da nochmal hin. Und ich habe dann so eine Reinigungszone im Nichts erstellt in der App.
Mhm.
Und dann ist er auch hier reingefahren und hat sich auch das, dieses Arbeitszimmer angeguckt, ist auch durchgefahren, war auch überall, hat das aber nicht in den Grundriss übernommen. Also der Grundriss sieht aus wie vorher, obwohl er in Räumen war, die nicht in dem Grundriss drin sind. Den hat er nicht erweitert.
Okay,
auch da habe ich bei Vorwerk gefragt, gibt es eine Möglichkeit, einen bestehenden Grundriss zu erweitern? Oder muss ich, wenn es blöd kommt, dieses ganze Anleeren nochmal machen? Das würde ich aber erst dann machen, wenn er einen neuen Akku hat.
Ja.
Dass er nicht zwischendurch 4-5 Mal wieder in die Station muss.
Okay, ich bin gespannt, was Sie schreiben und ob die schreiben.
Ich auch. Genau. Und das bringt mich jetzt tatsächlich zu dem, weil wir gerade bei Kundendienst und hey, du kriegst noch Ersatzteile nach 100 Jahren.
Mhm.
Zu meinem Thema Fotografie. Mein Vater war ja da am 24. Dezember und mein Vater kann nicht mehr Auto fahren, er sieht nicht mehr gut und hat sich 1980 eine Kamera gekauft von Leica. Und ich habe ihn, und ich wusste das, diese Kamera hat mich ja in meiner Kinderzeit, ist die mir immer begegnet, weil mein Vater hatte sie, mein Vater hat Dias gemacht, hat viele Dias fotografiert damals. Und ich habe ihn gefragt, du Papa, kannst du mir die mal mitbringen? Ich würde da mal gern was ausprobieren. Und er hat jetzt mir diese Kamera, Modell R4, mitgebracht und kann sie natürlich selbst nicht mehr benutzen und hat auch schon so angedeutet, dass ich sie jetzt erstmal eine Weile behalten kann. Ich weiß nicht, ob er sie überhaupt nochmal zurück will. Ist vielleicht auch Emotionen so ein bisschen dabei.
Mhm.
Aber das hat mich jetzt dazu geführt, ich habe jetzt hier eine analoge Kamera.
Ja, cool.
Mit zwei Festbrennweiten, genau. Einmal, ich glaube, 35 mm und einmal 90 mm.
Mhm.
Das Schöne ist, diese 35 mm, ich habe ja noch eine Canon-Spiegelreflex und ich habe eine Festbrennweite 50 mm und dann habe ich so einen Zoom von 24 bis 70. Und ich hätte aber gerne eine lichtstarkes Weitwinkel immer für die Canon. So, ich habe es dir mal gesagt, so um die 30 mm wäre total super, wenn ich das hätte, mit einer sehr großen Offenblende. Und mein Vater hat jetzt eben diese Festbrennweite mir mitgebracht und er hat auch eine Canon-Spiegelreflex und hat sich dann damals eben einen Adapter gekauft von diesen Leica R-Objektiven auf Canon. Ich habe jetzt also quasi die beiden Linsen kann ich auf meiner Canon benutzen, aber ich sehe schon, das ist eine echte Herausforderung, mit so einer modernen Canon manuell zu fokussieren, weil du siehst nicht wirklich gut im Sucher, ist das jetzt scharf oder ist das nicht scharf. Vielleicht kannst du da mit Live-View was machen, aber so im optischen Sucher ist es wirklich schwierig zu
erkennen. Mein Tipp, Live-View ranzoomen, also
genau.
Hat halt eine Vergrößerungsfunktion,
ja.
Die Canon. Und dann scharf stellen.
Ja, vielleicht ist das Mittel. Das muss ich mal probieren. Aber das interessiert mich jetzt gar nicht so ganz arg. Ich habe immer gedacht, ich habe ja die Fotos-Podcast gehört, so Vrind Fotografie mit Chris Marquardt.
Mhm.
Jetzt habe ich gerade aus aktuellem Anlass entdeckt, hey, der hat mit seiner Frau einen Podcast gemacht, absolut analog. Es gibt jetzt schon seit 2-3 Jahren keine neue Folge mehr, aber jetzt habe ich erstmal wieder 50-60 Folgen zum Nachhören, wo es um Analogfotografie geht. Und die haben auch ein Buch geschrieben und das habe ich mir in der Stadtbücherei jetzt ausgeliehen. Das liegt auch hier, ich habe aber noch nicht reingeschaut.
Das Buch heißt nebenbei auch absolut analog.
Das heißt auch absolut analog, genau. Und ich habe immer gedacht, boah, Analogfotografie, wen interessiert denn sowas? Ja, ich bin doch so froh, dass ich nichts mit dem Entwickeln zu tun habe. Und dass ich digital fotografieren kann. Ich habe ja auch wirklich gute Digitalkameras, die ich auch gerne benutze. Aber ich muss schon sagen, jetzt wenn du diese Kamera von 1980 in der Hand hast, die nur 2 Jahre jünger ist als ich.
Das ist cool.
Ja, ich weiß schon, mein Vater hat die bestimmt gekauft, so ich habe jetzt ein Kind, jetzt muss ich mehr Fotos machen. Kann ich total gut nachvollziehen. Und dieses R4, die haben sie gebaut, ich glaube zwischen 80 und 86, irgendwie sowas, steht bei Wikipedia. Und die hieß ganz am Anfang R4 Mod Electronic. Und das haben sie aber, ein Jahr später haben sie es schon geändert, da hieß es nur noch R4. Aber bei meinem Vater steht noch R4 Mod Electronic drauf. Und ich weiß also, das ist eine der ersten R4s. Und mein Vater hat aber kein Handbuch dazu gehabt. Und jetzt schlage ich den Bogen zu dem Kundendienst. Ich bin dann auf der Leica-Webseite vorbeigesurft Und da kommst du dann auf so eine Webseite, die sagen, oh, Sie brauchen eine Bedienungsanleitung. Wir schicken Ihnen eine gebundene zu für Ihre Kamera kostenlos. Und dann kannst du die Modelle auswählen. Und es ist aber leider natürlich mein Modell nicht dabei. Und dann habe ich die angefragt, so per E-Mail. Du, ja, Entschuldigung, ich habe hier eine R4 von 180, ich habe aber kein Handbuch. Ich brauche es auch nicht gedruckt. Das habe ich gestern gemacht. Und heute Morgen kam die E-Mail, hier haben wir Ihr Handbuch als PDF angehängt. Viel Spaß damit. Geil.
Also das ist halt das Schöne. Ich meine, Leica, da zahlst du halt sehr viel erstmal für den Namen. Aber der Service ist halt dann auch so geil. Und
das wollte ich halt machen. Ne? Die Kamera ist 45 Jahre alt. Nicht ganz. Und du kannst hingehen und sagen, hier, ja klar, pass auf, wir haben hier ein PDF, kannst du haben. Viel Spaß. Und das ist schon faszinierend. Und ich bin jetzt so ein bisschen Analogfotografie, wie gesagt, wer macht denn sowas? Ja, ich muss sagen, ich habe gestern eine teurere Bestellung abgesendet bei Photo Impex. Photo Impex ist so ein Webshop in Berlin, die sich auf Analogfotografie spezialisiert haben, weil es geht erstmal darum, ich brauche erstmal einen Film. Ich habe keinen Film. Und wir waren jetzt am Samstag hier im Olympia-Einkaufszentrum. Das ist so ein Kaufhaus. Nee, ist keine, es ist ein Einkaufszentrum, wo du samstags halt nach Weihnachten eigentlich nicht sein willst. Und wir waren dann bei Müller und beim DM. Und tatsächlich bekommst du bei Müller und DM noch analoge Filme.
Ja, du kannst sie da auch entwickeln lassen.
Ja, aber die hatten dann, ich wollte halt schwarz-weiß erstmal, weil ich ein Freund von mir, der hat mir vor vielen, vielen Jahren mal gezeigt, wie man Schwarz-Weiß entwickelt. Und das ist nicht wirklich, wirklich schwierig. Und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie, ja, ich habe jetzt einen Film, dann muss ich den irgendwo einwerfen, dann kriege ich irgendwie Negative zurück. Das ist ja auch wieder das Ding, dann sehen die ja, was du fotografiert hast. Das ist ja so ein bisschen Privatsphäre, ne? Ja, ich will jetzt nicht, dass ich hier plane, jetzt ein großer Aktfotograf zu werden. Aber es wäre doch irgendwie cooler und du musst halt warten und es kostet Geld. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ach, dann machst du es halt selbst. Und jetzt habe ich zumindest mir diese Chemikalien bestellt und die Zubehörteile, ich benötige, um aus einem belichteten Film die Negative zu entwickeln. Und dann habe ich dann Negative. Und jetzt ist es mir unklar und vielleicht hast du da nur einen Tipp für mich. Wenn ich Negative habe, wie kriege ich denn die in den Computer? Was ist denn da the way to go? Also ich muss es ein Filmscanner sein? Ist es irgendwie eine Vorrichtung, wo ich meine digitale Spiegelreflex oben drüber habe und dann mit einem Tele oder so oder Makro diese Negative abfotografiere? Was ist da? Was macht man da? Was ist da ein guter Weg, der mich nicht arm macht?
Okay, was ich gehört, also ich habe es selbst natürlich noch nie gemacht.
Das macht ja nichts.
Aber ich habe Dinge gehört.
Okay.
Was du machen kannst, ist abfotografieren. Also das ist das, was du gerade gesagt hast.
Da bräuchte ich so eine Art Leuchtunterlage.
Genau, eine Leuchtunterlage. Du müsstest dir einen Galgen irgendwie bauen, wo du die Kamera halt relativ fix montieren kannst. Mhm. Wenn du ein Flachbettscanner hast, kannst du damit versuchen, das einzuscannen. Brauchst dann aber wahrscheinlich irgendeine Glasplatte oder irgendwas, was du schwer oben drauf legst, damit halt das Papier bzw. das Negativ extrem flach liegt.
Ich habe noch einen ganz alten, der ist natürlich aber nicht gut. Vielleicht sollte ich es aber probieren, weil ich ihn da habe.
Versuch ist es wert.
Ja, das stimmt. Da hast du natürlich
recht. Ansonsten, ja gut, wenn du es entwickeln lässt, dann kriegst du die Sachen in der Regel auch digital noch mit. Ansonsten, ja, abfotografieren, Flachbettscanner einscannen, ein extra Filmscanner würde ich jetzt Abstand erstmal von nehmen, weil du hast jetzt nicht 3000 Dias oder ähnliches zu scannen.
Ja, ist richtig. Noch nicht. Ich habe auch keinen Diafilm, sondern ich habe halt nur einen Negativfilm. Ich habe gelernt, Diafilme sind positiv, weil du kannst so wie sie sind halt in deinen Dia-Projektor reinmachen und dann stimmen halt die Farben. Ich habe halt einen Negativfilm. Und wenn ich Abzüge mache, müsste ich den halt andersrum. Deshalb, ich muss das irgendwie einscannen. Und du hast natürlich.
Oder?
Ja, mach mal weiter.
Oder du überspringst stückweise den Digitalisierungsprozess des Negativs und entwickelst das Bild halt ins Positiv.
Naja, ich könnte.
Aber da brauchst du wahrscheinlich ein bisschen mehr Ausrüstung für.
Genau, also wenn du meinst, ich mache aus dem Negativ dann Abzüge auf Fotopapier, genau, in einer Art Dunkelkammer, dann brauche ich mehr Ausrüstung. Das ist auch ein Weg, genau. Und dann hätte ich halt Papierabzüge und die könnte ich dann einscannen. Wie auch immer, aber vielleicht ist die Idee mit dem vorhandenen Flachbettscanner, das ist ein Kano-Scan, weil sie 15 Jahre alt bestimmt, USB 2, aber besser als nichts.
Vor allem kannst du erstmal den Workflow quasi testen.
Ja.
Selbst wenn dann halt irgendwie ein Kartoffeldruck nur hinten bei rausfällt.
Ja, vor allem, es würde mich nichts kosten, weil ich ihn habe.
Genau, und dann kannst du immer noch sagen, okay, jetzt lohnt es sich vielleicht mal bei eBay zu gucken, ob es gebrauchte, bessere Scanner gibt.
Was mich halt an diesem Abfotografieren irgendwie reizt, ist, ich habe eine sehr gute Spiegelreflex. Die Frage ist, habe ich eine passende Optik, mit der ich das machen kann? Und was brauche ich sonst noch? Du hast recht, ein Stativ, so wie so ein Bohrmaschinenhalter, wo die Kamera gerade nach unten guckt,
mhm,
auf dieses Leuchtbett, wo dann die Negative drauf liegen. Aber was brauche ich da für eine Linse? Tut's da meine 50 mm Festbrennweite oder 24-70 Linse? Ich habe halt keinen größeren Zoom und ich habe auch kein Makroobjektiv. Wenn ich das brauche, ist es kostenmäßig schon wieder raus, weil
ja,
gutes Glas kostet halt extrem viel.
Findest du relativ easy heraus. Du legst einfach irgendwas in der Größe auf den Boden, stellst dich mit der Kamera drüber und guckst, wie nah oder wie weit du weg musst.
Aber mir fällt natürlich gerade ein, mein Vater hat ja noch die 90er Festbrennweite auf der Leica und den Adapter. Da ist ja manuelles Fokussieren überhaupt gar kein Problem. Das machst du einmal, weil die Ebene bleibt ja im gleichen Abstand.
Genau.
Zur Kamera. Und mein Vater hat noch eine Aufschraub, keine Ahnung, was es ist, so eine Art Linse. Und er meinte, ja, das schraubst du drauf, wenn du irgendwo näher ran willst. Also das ist irgendwie so, wie heißt denn das? Es gibt doch diesen Fokusadapter, wo du dann 1,4-fach näher nochmal rankommst oder 2, du kennst diese Dinger, die man zwischen Glas so und
Teleadapter
genau.
Dingsi.
Nur schraubst du das Ding vorne auf die Linse drauf und da kommst du nochmal näher ran und vielleicht habe ich die Optik sogar.
Ich würde erstmal mit möglichst wenig Glas versuchen. Also ich würde mit dem 24, du hast 24-70.
Da habe ich ein Canon-Objektiv, 24-70.
Ja, damit würde ich anfangen. Ich kann dir jetzt im Bildausschnitt, da gibt's Formeln für, aber ich habe die nicht im Kopf. Da ist Ausprobieren schneller.
Ja.
Also ich weiß jetzt auch nicht, wie groß der Abzug wird. Das wird ja dann auch nur 35 mm mal 35 oder sowas sein.
Ja, die 35er Film ist es, aber ist natürlich Querformat oder Hochformat, je nachdem.
Ja,
es ist halt nicht quadratisch.
Ist halt relativ klein.
Ist relativ klein, exakt. Ja.
Und dann musst du gucken, ob deine Kamera, also du wirst wahrscheinlich relativ nah ran müssen. Und dann musst du halt gucken, ob deine Kamera dann noch fokussieren kannst.
Ja,
das
aber
24-70, das müsste ein Makroobjektiv sein. Das ist das 2,8er, richtig?
Das ist 2,8er, genau.
Ja, guck dir das mal an, da steht Makro drauf.
Ja, okay. Das probiere ich mal aus. Ja, das ist ein guter Hinweis.
Das würde ich versuchen damit.
Jetzt kommt jedenfalls erstmal hoffentlich demnächst ein Stapel Schwarz-Weiß-Filme.
Ja.
Und dann werde ich ein ganz bekannter Fotograf. Und dann, und dann ist halt die Frage, du hast ja, das ist ja lustig, ich will es jetzt mal der Allgemeinheit verraten, dich interessiert das ja auch irgendwie, du hast jetzt irgendwie vor ein paar Tagen ausgegraben, hey, ich hätte Lust auf so einen Großformat-Workshop, analog.
Ja.
Darf ich dich fragen, wie du auf Großformat kommst, weil da hätte ich, glaube ich, Angst vorm Preis, ja, weil Filme sind teuer und Kameras sind, weiß nicht, ob sie teuer sind, aber...
Was? Die Kameras sind so groß, dass es im realistischen Bereich ist, die selbst zu bauen.
Okay.
Ja, du hast halt ganz blöden Sachen. Du hast zwei Bretter vorne, hinten.
Ja.
Hast den Balk drumherum.
Ja.
Und hast ein Ding, um die Bretter zu schieben und zu drehen. Und hast vorne ein Objektiv dran.
Mhm.
Mehr ist da nicht drin.
Okay.
Und dann hast du halt hinten die Platte, wo drauf belichtet wird.
Und das, was reizt dich daran? Was?
Was mich daran reizt?
Ja.
Groß ist besser.
That's what she said.
Es ist halt was komplett anderes.
Ja, ich habe ja auch diese Podcasts gehört und da ging es auch diese, ne, dieser Chris Marquardt und seine Frau an Monika André heißt die, glaube ich.
Ja.
Die bieten ja solche Workshops an und du hast mir ja auch einen Link gesagt, die Viewfinder Villa, das ist das, was in dem Rahmen sie das anbieten, die ist ja in der Nähe von Hannover.
Genau.
Hannover ist natürlich von hier aus extrem weit weg. Aber die bieten ja auch
nah dran.
Und die bieten ja auch analog an. Und ich habe halt auch überlegt, vielleicht wäre es doch einfach mal ganz cool, wenn wir gemeinsam nächstes Jahr so einen Workshop machen. Jetzt weiß ich nicht, Großformat. Jetzt bin ich.
Du meinst, wir treten als Tutoren
das
auf.
Das dynamische Duo. Nein. Ich, aber
wir bringen Leuten wir, bei.
Ich komme Sachen, nach Hannover und mache, und du nimmst auch an einem Workshop teil, an dem ich teilnehme, da in der Viewfinder Villa.
Das wäre geil.
Aber mich reizt im Moment Großformat noch nicht so. Ich möchte jetzt erstmal dieses Kleinbild für mich erobern und da so ein bisschen reinkommen.
Vielleicht ist das Großformat auch noch so, dass ich dann von oben herab auf dich, du mit deinen 35 Millimeter gucken kann.
Mit Sicherheit. Aber lustiger.
So wie andere Leute dann auf ASPC, APCS, also das.
Ja, das. Das Konsumerzeug. Ja, C5 steht für Consumer, völlig klar, ne? APS-C, ja.
APS-C, genau.
Nee, also, ja, ach. Aber wie gesagt, Hannover ist so weit weg und ich bin jetzt nächstes Wochenende verabredet mit einem Schulfreund von mir, der hat mit mir Abitur gemacht, der ist auch nach München gegangen und der lebt so in den 40ern, also 1940ern. Der tanzt die Tänze aus dieser Zeit und er ist auch Fotograf und er sammelt alte Kameras. Mhm. Und ich habe gelernt, und das war mir nicht bewusst, der macht auch Workshops. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob der Workshops macht, die mich so interessieren. Also das ist der mir damals vor 20, 25, 30 Jahren gezeigt hat, wie man Analogfilm selbst entwickelt.
Ah.
Und da sind wir eingeladen am Sonntag. Und ich bin mal gespannt.
Also ich würde mich ja auf Mittelformat runterreden lassen.
Ja, aber auch da, meine Angst ist so ein bisschen, dass es verfängt. Und ja, dann stehe ich da, weißt du, und ich habe Digitalkameras und ich habe jetzt hier eine analoge Kamera zur Verfügung. Kleinbild. Ich habe keine Mittelformatkamera. Das ist halt dann wieder so kostenintensiv und ja.
Sagen wir mal so, Mittelformat Film, also nicht digital. Digital ist nicht bezahlbar. Also für mich zumindest nicht. Aber analog Film, Mittelformat, das geht.
Das Problem sind halt die Folgekosten, ne? Also das ist ja das. Diese.
Ja gut, die Folgekosten sind nicht teurer, wenn du selbst entwickelst. Ob du 35 Millimeter entwickelst oder größer.
Nee, generell analog. Ne, das ist das, was du jetzt, ja, also digital Fotografie sind die Folgekosten geringer. Und ich weiß nicht, ob das an der Pandemie liegt, aber ich zahle für einen Schwarz-Weiß-Film jetzt 9,50 Euro ungefähr oder 8 Euro, 9, irgendwo so diese Größenordnung. Und es gibt einen ganz bekannten Kodak-Farbfilm, der wollen sie halt 18,50 Euro für 36 Bilder. Traue ich mich noch nicht. Es gibt auch billigere Farbfilme, aber das sind halt schon so irgendwie, okay, da kostet mich ein Bild 50 Cent jetzt als Farbe. Und das kann ich auch noch nicht selbst entwickeln, aber schwarz-weiß denke ich mir, okay, kostet mich ein Bild 25 Cent. Und dann habe ich diese komischen Negative, was mache ich dann damit? Ne? Deshalb die Frage eben, wie kriege ich die digitalisiert? Und ich glaube auch nicht, dass ich ab Bild 1 irgendwie Bilder mache, wo ich sage, ey, cool, guck mal, das ist mir gelungen. Sondern wahrscheinlich werde ich erstmal ein paar Filme verschießen müssen, um zu verstehen,
ja, der Entwicklungsprozess, der wird wahrscheinlich auch nicht sofort klappen. Und wenn er sofort klappt, dann passiert es beim dritten Mal, wo was schief geht.
Ja, laut Chris Marquardt und Monika André ist das einfach.
Die machen das ja auch schon seit 3 Monaten.
Ja, seit 3 Monaten.
Ja, genau.
Das stimmt.
Ja, Gott.
Nee, wollte ich nur sagen, so, ich bin gerade so von analog, das reibt mich ja gar nicht zu. Oh geil, analog, das könnte spannend sein. Mal gucken, wo die Reise hingeht.
Das Schöne ist, man muss halt sich viel mehr Gedanken machen, was und wie man fotografiert.
Ja, das sagen die auch. Und es macht dich zu einem besseren Fotografen, weil du erst statt zu knipsen, ich meine, das versuche ich jetzt auch. Ich habe jetzt nicht diese Serienbildfunktion, die habe ich bei allen meinen Kameras ausgeschaltet, weil ich eben nicht, ja, eins wird schon werden, sondern ich will mir vorher ein bisschen mehr Gedanken machen, okay, was fotografiere ich denn, wie soll es ausschauen? Und gleichzeitig ist aber das Befriedigende bei der Digitalfotografie, du siehst das Ergebnis und du weißt, okay, das hat jetzt gut geklappt oder nicht.
Mhm.
Und das ist bei der Analogfotografie, ist dieser zeitliche Abstand zwischen ich drücke den Auflöser und ich sehe, ob es was geworden ist, ist halt deutlich größer.
Gut, du bist ein Mensch, der so Instant Gratification schon sehr gerne hat.
Schon? Ja, du doch auch, erzähl mir doch nichts.
Ja, klar. Natürlich nervt das, wenn man sich einen 3D-Drucker bestellt und der nicht in 20 Sekunden dann da ist.
Ich weiß genau, was du meinst.
Und das ist dann halt bei den Filmen, ist das dann ja auch genauso.
Ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
Aber ich habe mir ja jetzt zum Credo gemacht, wenn ich fotografiere, versuche ich zu fotografieren für die Wand.
Oh, das ist gut. Abzüge, ja.
Und zwar, ja, wirklich zu fotografieren, um das tatsächlich auszudrucken und an die Wand zu hängen. Und zwar auch nicht klein, sondern in Anführungszeichen groß, ja. So 80 mal 60 Zentimeter.
Ja. Da bin ich auch, da wollte ich meine alten Fotos mal durchgucken, ob es da was gibt, weil wir brauchen noch ein paar Bilder für unsere Wohnung. Und ich weiß, ich habe schon ein paar Fotos gemacht, von denen ich sehr überzeugt bin, wo ich denke, boah, die sehen echt toll aus. Das sind nicht so viele, wo du wirklich sagst, oh, das ist so schön, das hänge ich mir an die Wand.
Ja.
Und da muss ich mal gucken. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal für Weihnachten, mein Vater, ich hatte die Kamera, das ist ja auch so ein Punkt, ich versuche mir jetzt erstmal wieder anzugewöhnen, die Kamera überall mit hinzunehmen. Und da denke ich mir, Spiegelreflex ist halt, oder digitale Spiegelreflex ist halt ein bisschen groß. Ich habe noch eine kleinere Kompaktkamera, die ich jetzt versuche überall mit hinzunehmen, weil es gibt so viele Szenen, wo ich denke, oh schade, dass ich jetzt keine Kamera dabei habe.
Du hast doch dein Handy.
Ja, da denke ich tatsächlich auch nicht so wirklich dran. Für mich ist das irgendwie was anderes. Fotografieren mit der Kamera und mit dem Handy ist für mich irgendwie im Kopf was anderes. Ich kann dir nicht genau sagen, was es ist, aber irgendwas ist anders.
Erzählt, ich hatte, glaube ich, in der letzten Episode erzählt, dass ich spontan in Norderney war. Nicht Norderney, auch nicht Nordkap, Norddeich.
Ja.
Zu viele Dinge mit N.
N, Nils.
Genau. Und ich bin ja hingefahren, weil fing an, dass ich mich sehr extrem gestresst gefühlt habe. Ich sag so, ich muss aufs Meer gucken. Bin also quasi ans Meer gefahren und habe dann natürlich meine Kamera mitgenommen. Ich dachte, okay, dann gehst du halt spazieren und versuchst so ein bisschen zu fotografieren. Mhm. Ja, mit der Prämisse, du willst irgendwas fotografieren, was du dir an die Wand hängen kannst.
Mhm.
Ich habe auch was fotografiert und ich habe es auch ausdrucken lassen und es hängt auch an der Wand.
Mhm.
Aber das habe ich mit dem Handy fotografiert.
Mhm.
Warum habe ich das mit dem Handy fotografiert? Weil das Handy einen weiteren Winkel hatte, als ich das mit meiner DSLR hätte hinkriegen können. Ich hätte natürlich jetzt im Nachhinein sagen können, okay, ich hätte ein Panorama machen können, ich hätte halt 3-4 Fotos machen können. Aber in der Situation einfach nicht nachgedacht oder dran gedacht.
Hattest du ein Stativ dabei?
Ich hatte kein Stativ dabei.
Weil dann wird Panorama, ja gut, aber das müsste ja die
also, ja, ich hatte das Stativ dabei, aber das lag im Auto.
Okay. Ich habe gar kein Stativ, siehst du.
Ja.
Aber mein Vater hat vielleicht ein Stativ. Mist, wieso habe ich den nicht gefragt? Egal.
Wir bräuchten vielleicht mal einen Workshop, der im Hessischen stattfindet.
Wir können uns auch einfach mal irgendwie, wenn sich's zeitlich... Wir können auch einfach mal zusammen fotografieren gehen, wenn wir in räumlicher Nähe sind, wo auch immer das sein wird.
Wenn du deinen ehemaligen Schulkameraden ja wieder triffst, wirst du ihn ja garantiert drauf ansprechen von seinen Kursen.
Ja,
ich meine, ich fahre dann auch nach München. Das ist für mich einfacher als für dich, hier hochzukommen.
Ja, weiß nicht. Weil ich werde halt auf jeden Fall mal mit ihm reden, was er da so macht.
Also A, wäre das halt für mich mal wieder hier aus der Gegend rauszukommen. Mhm. Und ja, dann komme ich halt irgendwie nach München. Und wir sind dann Wochen. Vor allem, ich weiß ja, wo ich da übernachten kann.
Ja. Im Arbeitszimmer, das ist auch schön gesagt.
Ja. Also das kann ich halt hier nicht so anbieten. Ich habe halt keine Gästefunktion.
Ja. Ja, alles gut. So, jetzt, nachdem ich jetzt über eine Stunde irgendwie geredet habe, du hattest auch noch ein Thema.
Ja, ich habe auch ein Thema. Ich habe mir für 8 Euro bei eBay was geschossen. Es war so, ich habe eine Garage. Die Garage ist ein bisschen weiter weg von meiner Wohnung, aber sie hat Stromanschluss an meinem Stromkasten. Das WLAN reicht aber nicht dahin, aber es gibt ja sowas wie Ethernet over Power.
Oh weh. Okay, ja. Man liest Schlimmes, aber gut. Das funktioniert ja nur, wenn es an derselben Phase ist, oder?
Ja, pass auf.
Ich passe.
Kommen wir drauf. Also eBay-Auktion, ich dachte, 8 Euro, dauert noch 2 Minuten, machst du 8,50 Euro und ich habe einen Zuschlag bekommen.
Perfekt.
Ja, super. Also das heißt, die Investition ist halt ein Döner und eine Cola.
Okay, Grundwährung.
Ja, genau. Kleinste Einheit ist halt ein Döner und was zu trinken dazu. Ja, cool. Also relativ geringes Risiko.
Ja.
Es kam dann jetzt so Weihnachten, kurz vor Weihnachten kam es halt an, ich glaube sogar am 24. Und natürlich sofort reingesteckt und dann erstmal geguckt, was für eine Betriebssystemversion ist da drauf?
Warte mal ganz kurz. Wenn du da jetzt gekauft hast, was kommt dann an? Kommt dann ein Teil an? Kommen zwei Teile an?
Wie? Das waren zwei Teile. Also
okay. Ein Sender und ein, also beziehungsweise so zwei Dinge, die miteinander reden können über Stromkabel und aus denen jeweils Netzwerk rausfällt.
Genau.
Wi-Fi
also
oder
bei
Ethernet?
Beides. Also ja, genau, der hat zwei Ethernet, also der Empfänger hat zwei Ethernet-Ports.
Ja.
Und ein WLAN-Hotspot.
Der Empfänger, das ist
der Empfänger.
Der jetzt bei dir in der Garage steht.
Genau.
Okay.
Das hat jetzt für mich den smarten Vorteil, dass wenn ich jetzt, weiß nicht, was streamen möchte, weil ich ja DIY-Dinge tue und dann denke, oh, das willst du jetzt streamen?
Mhm.
Es ist noch nie passiert, wird wahrscheinlich auch nie passieren.
Aber
könnte ich das jetzt tun?
Ja, okay. Mhm.
Mir ging es halt darum, das Handy dann quasi im WLAN zu haben.
Mhm.
Ja, auf alle Fälle, was kam an? Es kam an, das sind halt Stecker für die Steckdose.
Mhm.
Ja, so hat man so den Formfaktor schon mal so grob im Kopf, wie halt so ein Netzteil, was man so in die Steckdose
ja,
steckt.
Ja. Mhm.
Die waren in eine Lage Zeitungspapier eingewickelt. Eine Zeitungsseite.
Immerhin.
Und es lag eine zerknüllte Zewa-Rolle-Rohr drin. Mit noch so ein paar Fusseln von einem Zewa-Tuch.
Okay.
Die Verpackung war sehr abenteuerlich.
Naja, 8 Euro, da kannst du jetzt nicht irgendwie die hochpreisige Luftpolsterfolie erwarten.
Ja, gut. Naja, egal.
Ja.
Ist ja alles gut gegangen.
Ja.
Ich musste nur sehr lachen.
Kann auch nicht viel kaputt gehen, oder? Bei den Dingern, die sind doch wahrscheinlich.
Ja, du hast halt diese zwei Stecker,
ja,
Pönöpsel und die können verbiegen.
Okay. Ja, gut.
Oder abbrechen. Aber alles gut gegangen. Also, erstmal reingesteckt, erstmal geguckt, gibt es dafür überhaupt noch irgendwelche Updates?
Ja.
Mitte 2024, aktuelle Version, das ganze Zeug geupdatet. Kann natürlich nur 2,4 Gigahertz WLAN, aber ist ja auch in Ordnung. Reicht ja.
Für die Garage, ja.
Und quasi linke Steckdose eingesteckt, rechte Steckdose den Empfänger eingesteckt und dann einfach mal getestet.
Mhm.
Das funktionierte super. Okay, also Empfänger teilgenommen, in die Garage gesteckt, wieder in die Wohnung gerannt, geguckt, ob das System das alles erkennt. Das sah auch alles gut aus. Zurück in die Garage.
Wie sieht man das? Hast du da eine App für? Und er sagt, hey, Gegenteil gefunden? Oder ist das so?
Ja, da habe ich eine App für.
Okay.
Und das Ding hat eine Web-Oberfläche, wie ich dann rausgefunden habe. Mit einem Standard-Kennwort. Admin 12345.
Oh, das ist aber sicher.
Ja, genau. Oh. Das wirst du ja nie selbst machen. Das sind wir wieder beim Thema IoT.
Ja.
Aber es hat echt super funktioniert. Bis gestern ich keine vernünftigen DSL-Verbindungen mehr bekommen habe.
Okay.
Ich habe ja hier VDSL.
Ja.
Und es ging nicht. Also es brach immer wieder zusammen. Die Verbindung war extrem wackelig. Das passiert hier manchmal. Gerade im Sommer, weil der Kasten direkt in Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist, dann wird das Ding halt zu heiß und schaltet ab und so Geschichten.
Schon cool, ja.
Technik halt. Ja. Oh, ja, jetzt ist er aktiv gekühlt. Naja.
Das ist also geil, geguckt, dass so, du so einen Verteilerkasten auf der Straße aktiv kühlen musst. Ist auch. Ja, aber gut, so ist das.
Ja. Ja, ich könnte jetzt hier auch Glasfaser kriegen, aber anderes Thema. Naja, auf alle Fälle.
Thema für nächste Sendung.
Dann in der Suchmaschine meines geringsten Missvertrauens gesucht und dann so ein paar Artikel gefunden, dass die Ethernet over Power Dinger bei gerade VDSL wohl Probleme machen. Die Fritzbox, die ich ja hier als Router habe.
Das verstehe ich aber nicht, weil die hängen doch am Strom.
Ja, ja, pass auf. Okay. Die Fritzbox, die ich hier habe, hat sogar gesagt, hey, hier, du hast so ein Ethernet over Power Ding. Das kann zu Problemen bei VDSL führen, hier Artikel lesen. Ne?
Okay.
Ich so, aha, cool, dass du erstmal das erkannt hast, dass das das Gerät ist. Und dann bla bla bla, ja, wegen Stromschwankungen. Also was machen diese Geräte? Die hängen sich auf das 50 Hertz Wechselstrom.
Ja.
Und modulieren darauf nochmal eine eigene Frequenz oder Frequenzen.
Okay.
Ja.
Das interferiert dann vielleicht.
Genau, und das stört dann wohl das Timing für das VDSL.
Okay.
Ob es auch die Uhr in meinem Herd eventuell verstellt, glaube ich nicht. Dafür ist das wahrscheinlich zu gering, die Ausschläge. Aber man weiß es nicht. Naja, auf alle Fälle, ja, was kann man denn tun? Ja, sorg erstmal dafür, dass das nicht alles in einer Verlängerungsdose steckt zusammen. Mhm. Ja, tut es bei mir oder tat es bei mir.
Ja.
Empfehlung war halt, eine extra Wandsteckdose zu nehmen. Das würde dann, also quasi den Abstand zwischen dem Sender auf der Stromleitung und der Fritzbox quasi zu erhöhen.
Ja.
Durch Zufall ging das hier in dem Fall, weil ich da zwei unterschiedliche Steckdosen habe. Und siehe da, Störungen sind verschwunden.
Ja, mal gucken, wie lange.
Das hält jetzt schon einige Zeit. Mal gucken, wenn jetzt irgendwann mal so ein Zwangsdisconnect kommt und IP neu gewürfelt wird.
Okay, und du hast jetzt tatsächlich Wi-Fi in deinem.
Genau.
In deiner Garage.
Und weißt du, wie das Wi-Fi-Netz heißt? Ich habe echt lange überlegt, wie ich es nenne.
Nee.
Es heißt Spark Gap.
Okay.
Funken, also,
Funkenbrücke. Lichtbrücke.
Ja, Funken oder Lichtbrücke. Das ist ein Spark. Das ist es quasi, hast du bei Elektronik hast du ein Spark Gap, das ist ein Abstand zwischen zwei Leitern, der dafür sorgen soll, dass es keinen Funkenflug zwischen den beiden Leitern gibt.
Ja. Aber du machst genau das Gegenteil quasi.
Ja, ich mache genau das Gegenteil. Und die Überlegung war, die ersten Funksignale, die waren quasi Funken zwischen zwei Drähten. Weil die stoßen halt eine riesen elektromagnetische Welle durch den Raum. und die konnte man empfangen. Das waren so die ersten Gänge in Funk.
Boah, ist das deep. Willst du nicht an die SSID noch ein PDF dranhängen, wo das drin steht?
Ja gut, alle meine Geräte haben in irgendeiner Art und Weise so einen historischen Bezug.
Ja, cool.
Also mein Hauptrechner oder mein Server heißt Memex. Das ist so einer der ersten Großrechner. Dann habe ich noch Sachen aus der Science Fiction.
Ja, ich kenne noch den Mark als Großrechner. Ah, nicht Mark, Mark Story. Im Marburg, der Cluster hieß Mark. Im Marburger Rechencluster. Aber da gab es doch ENIAC. ENIAC ja, kenne ich.
ENIAC, so heißt mein Server bei Hetzner.
Naja.
Ja. Ich dachte so, das ist, kann man halt mal so machen.
Ne? Ja, ich finde das auch schön, wenn Dinge.
Man kann natürlich dann auch Fastfood-Szenarien wählen, wie andere Leute.
Hamburger, Cheeseburger, 20er Pommes McNuggets.
Firewall heißt Pommes Schranke.
Ja, nee, das ist das Gästenetzwerk.
Das ist das Gästenetzwerk.
Unser Hauptnetzwerk heißt Bratwurst. Das hieß mal Bratwurst 1.50, aber damit hatten so ein paar Clients-Probleme mit den Leerzeichen im SSID. In der SSID. Mhm. Ja, und das IoT-Netzwerk heißt jetzt Smartwurst. Das finde ich auch einen netten Namen. Und da muss ich tatsächlich, weil so das ist die Brücke zu vorhin, weil du hast gesagt, dein Staubsaugerroboter wohnt in einem extra VLAN.
Mhm.
Ich habe jetzt noch vor, unsere Küchengeräte, also Herd und so weiter, in diese Smartwurst umzuziehen. Und dann bietet, ich hab keine Fritzbox, ich habe von Unify, diese Unify-Landschaft hier rumstehen aus Hotspots und Router und so ein Kram. Und da kannst du pro Netzwerk sagen, jo, du mach mal Client Isolation an, ne, dass die Clients sich in diesem Netzwerk nicht gegenseitig sehen.
Ja.
Und da werde ich dann mal nach und nach diese verschiedenen Features anschalten und mal gucken, ob die Geräte dann immer noch funktionieren. Bis zu so einem Punkt, wo es dann vielleicht nicht mehr geht. Aber das werde ich mal sehen. Und dann kann ich unser Bratwurst-Netzwerk, und das ist das Netzwerk, in dem unsere Computer und Handys leben, das kann ich dann auf einen relativ hohen Sicherheitslevel schalten. WPA 3 und dies und das und jenes. Ja, und dann ist eben die Frage, wenn die Kinder mal alt genug sind und eigene Computer haben, lasse ich die in das Netzwerk oder gebe ich den einzelnen Netzwerke, wo sie kein Schindluder machen können? Das weiß ich noch nicht. Aber das ist auch noch ein bisschen.
Also Schindluder werden sie sowieso machen?
Genau, aber dann, ich weiß also, ja auch nicht, also was die dann für Computer da haben, aber was sie dann da drauf installieren und so, das weiß ich. Will ich das in meinem Hauptnetzwerk? Ich weiß es nicht.
Ich würde sie tatsächlich vom System trennen, sofern sie halt nicht Zugriff auf irgendwelche NAS-Systeme oder so haben müssen.
Ja, das ist dann die Frage. Wie läuft das dann?
Weil du willst dann ja auch von den Systemen, von den Kindern ein Backup machen.
Genau.
Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch sehr lehrreich, dass die Kinder sich selbst darum kümmern, dass sie halt lernen, dass Backup ein dass man das macht.
Ja, Punkt. Dass Backup nicht passiert, sondern dass
das ist wie Zähneputzen, ja. Man macht es einfach.
Das wird noch spannend in Zukunft, da haben wir noch ein paar Themen.
Also ja, du meinst also Kinder- und EDV-Pädagogik.
Genau, Kinder, EDV, was ist das, ein Wurm, der da durch mein Netzwerk krabbelt? Was ist das, wo kommt der her? Ja,
ja, was ist sinnvoll? Ja, das ist wirklich spannend. Also müssen sie Netcat bedienen können oder reicht es zu wissen, wie man Linux-Pakete updatet?
Und vor allem, wie zieht man sie auf? So, da hinten ist eine DMZ, da wohnt ihr, macht kaputt, was euch kaputt macht? Oder zieht man sie in einer Vorstadtvilla aus mit dicken Wänden und Spamschutz und diesem ganzen Kram? Und ja, das ist gibt verschiedene Ansätze.
Hier liegt euer Taschengeld. Wenn ihr euch durch diese vier Firewalls durchgehackt habt, dann bekommt ihr es.
Auf diesem Cold Wallet, auf diesem Hardware Wallet, liegt euer Taschengeld. Ja. Gibt
genau.
Ihr habt noch 10 Jahre. Jens.
Nils.
Wir haben nach 12 Uhr.
Genau,
ich hier müsste eben mal anfangen, was zu frühstücken. Vielleicht von meinem persönlichen Vorwerkberater, den ich da offensichtlich mit eingekauft habe, wie ich gelernt habe. Ich habe Hunger. Du hast nachher noch einen Termin. Die Folge ist schon wieder lang genug. Ich habe das Gefühl, wir sind ziemlich durch die Themen gehechelt. Das tut mir leid, wenn es so schnell war.
Ich habe noch kurz einen Aufruf an unsere Hörerinnenschaft. Ich plane gerade einen Urlaub im Herbst nach Norwegen zum Nordkap. Der Plan sieht aktuell so aus, 3 Tage hinfahren, 3 Tage zurückfahren. Was mache ich in der Zwischenzeit? Also ich bin für Vorschläge zu haben.
Wie lange soll es gehen?
3 Wochen.
3 Wochen. 21 Tage, davon 6 Tage Reise. Das
genau.
Ist sicherlich nicht schlecht kalkuliert. Aber das Nordkap ist auch weit weg.
Das ist wirklich weit weg, genau.
Ja, also. Ja, ich bin gespannt.
Reisemodus ist Wohnmobil, gemietet.
Okay, das ist toll. Ich würde vorschlagen, also dieser Aufruf ist super, wer da Hinweise hat, bitte sofort. Aber lass uns da doch mal eine Sendung drüber machen.
Ja, dann kann ich auch mehr sagen, weil heute Nachmittag geht's ja halt in die erste Planungsphase.
Das klingt total gut.
Da wird das Excel-Sheet eingeweiht.
Das klingt total gut.
Ich bin noch nicht der Einzige, der ein Excel-Sheet hat, wenn er Urlaub macht, oder?
Nee, ich habe
mit Excel meine ich Tabellenkalkulationen.
Ich habe Numbers, wollte ich gerade sagen. Ja, weiß nicht. Nee, es gibt, in manchen Urlauben hatte ich das auch, aber es ist nicht die Regel. Das kann ich auch sagen bei mir. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche dir jetzt einen erfolgreichen Nachmittag, einen spannenden Nachmittag.
Danke.
Ihr plant ein paar Tage in Oslo ein. Würde ich machen.
Mhm.
Aber wie gesagt, ich als Kind war ich häufig oben. Deshalb lass uns da gerne mal irgendwie eine Reise-Sondersendung Anfang nächsten Jahres machen. Dann kann ich mich auch, ja, lass uns doch einfach so als Vorsatz nehmen. Nächstes Jahr bereiten wir uns auf unsere Sendung besser vor.
Ja, ich mache auch mehr Sport und nehme ab.
Ich gehe heute noch Sport machen, aber gut, das ist ja, zählt ja noch nicht für nächstes Jahr. Ich bin heute Abend verabredet zum Sport machen, voll abgefahren.
Ja, das ist cool, das sollte ich vielleicht auch tun, das ist so ein bisschen sozial mich da mehr binden.
Ja, frag mich um 18 Uhr nochmal, ob ich das eine gute Idee finde.
Ja, ich besuche die im Krankenhaus.
Aber bis dahin, Jens und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kommt alle gut ins nächste Jahr. Bleibt
guten
gesund.
Rutsch.
Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören, weil unsere Podcast-Frequenz ist zwar runtergegangen, aber ich habe trotzdem immer noch sehr viel Lust, wenn es sich dann doch ergibt.
Genau, sehe ich genauso.
Mein Lieber, dann wünsche ich dir alles Gute.
Dann guten Rutsch an alle. Und mögen eure Vorsätze nächstes Jahr zumindest ein Stückweise in Erfüllung gehen.
Das wünsche ich euch auch. Und denkt, macht Vorsätze. Man braucht Ziele. Hilft wirklich manchmal. Also, ciao, ciao.
Und tschüss. Nochmals.
Du wirst jetzt nächstes Jahr darauf verwenden, 12 Fotos zu machen.
Genau, ich will 12 printfähige Fotos haben.
Zu einem Thema oder einfach, die habe ich gemacht, ist ja auch ein Thema.
Ja, also ich weiß es noch nicht.
Okay.
Also
12 Toiletten.
Ja, zum Beispiel. Ja. Die müssten dann natürlich auch jahreszeitmäßig dann entsprechend fotografiert
sein. Ja, das
sein.
Wird schwierig natürlich, da musst du 12 Mal nach Norwegen fahren. Oder 4 Mal, aber...
Ich meine, es wäre schon lustig.
Oder nimmst Kunstschnee mit.
Ja, genau. Im Winter sammle ich dann die eingefrorenen Vögel, die ich dann für die Frühlingsdinger dann da so drauf drapiere.
Genau, hab ins Tiefkühlfach so eine Blaumeise. Die brauche ich im August. Ja, genau.
Was ist mit Hansi los?